Ja, wir haben als Thema für diese Tage das dritte Mosebuch. Und zwar zur Hauptsache die Kapitel 1 bis 6, also die Opfer in dritter Mose. Und ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber ich glaube, wir kommen je auf so etwa 10 Stunden. Stimmt das? Nicht ganz. Vielleicht 8, 9. Und so werden sehen, wie weit wir kommen. Ich will mich bei den Opfern nicht beeilen, sondern wir werden das erste Opfer, das Brandopfer, uns gründlich ansehen, auch die symbolischen Einzelheiten. Wir werden uns auch das Speisopfer, das Friedensopfer je wirklich gründlich ansehen, uns Zeit dafür lassen. Aber ich will doch zuerst anfangen mit einer Standortbestimmung des dritten Mosebuches, damit wir dieses Buch in den Rahmen der 5 Mosebücher einordnen können. Ich mache das in knappen Zügen. Das habe ich schon an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten gemacht und vielleicht sitzt der ein oder andere hier, der das auch schon gehört hat. Ja, ich könnte ja den Roland bitten. Roland, du kannst ja jetzt referieren, du hast das sicher schon mehr als einmal gehört. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte von Einstein, als er mit der Relativitätstheorie mit einem Schlag weltberühmt wurde, musste er alle Hochschulen in der Welt besuchen und darüber referieren. Und dann hat er einen Chauffeur, der war immer dabei und hört ihm immer zu. Und dann hat er einmal dem Chauffeur gesagt, hör mal, also damals gab es dann nicht so viele Fotos und so, und der glich ihm auch ein wenig. Du könntest eigentlich jetzt dieses Referat auch halten, die allgemeine Relativitätstheorie vorzustellen. Das hat dann sein Chauffeur gemacht. Und auch haben Studenten Fragen gestellt. Und der war dann so schlagfertig, der Chauffeur, dass er sagt, ja, das ist eine so einfache Frage, die kann man Chauffeur beantworten. Ja, die 5 Mosebücher der Reihe nach, die Titel, mit denen sie in verschiedenen Sprachen benannt werden und eben manchmal auch so in theologischen Werken auf Deutsch. Genesis bedeutet Geburt, Werdung, sicher ein angemessener Titel, eine angemessene Überschrift für das Thema dieses Buches. Es geht um Anfänge, es geht um das wichtigste Wissen, das wir überhaupt brauchen, um uns in der Welt zurechtzufinden und um Gott und den Menschen zu verstehen. Im Anfang Gott. Und Gott schuf alles. Das zweite Mosebuch nennt man Exodus. Das bedeutet Auszug. Das ist sicher auch das Hauptereignis, ich sage es einmal so, das Hauptereignis im zweiten Mosebuch, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das dritte Mosebuch nennt man Levitikus, Levitenbuch, und es handelt tatsächlich zu einem Großteil, nicht ausschließlich, aber zu einem Großteil von Vorschriften, die besonders den Stamm Levis und in Sonderheit die Familie Aarons betreffen. Das werden wir ja dann sehen. Numeri bedeutet Zahlen, wegen 2 Volkszählungen, die vorkommen im vierten Mosebuch. Ist auch wichtig für das Verständnis des Buches, aber eigentlich ist damit so der Inhalt nicht so gut getroffen. Aber lassen wir jetzt einmal bei dieser Bezeichnung bewenden. Und dann das fünfte Mosebuch heißt Deuteronomium, Wiederholung des Gesetzes wäre die Bedeutung. Und damit will man aussagen, dass im fünften Mosebuch die in zweiter und dritter Mose gegebenen Gesetze wiederholt würden. Was auch nicht stimmt. Das ist eine ganz unpassende Bezeichnung. Aber jetzt wollen wir uns die Namen der Mosebücher einmal ansehen, so wie sie heißen im biblischen Text selbst. Und zwar sind das auch gleichzeitig die Überschriften, die in der hebräischen Bibel stehen und wie die Juden die fünf Mosebücher nennen. Sie nennen das erste Mosebuch im Anfang nach dem ersten oder im Deutschen nach den ersten zwei Wörtern des Buches. Und erster Mose ist das Buch der Anfänge. Und das ist noch besser getroffen als nur Genesis, denn es geht nicht nur um den Anfang der Welt, sondern es geht auch um den Anfang der Sünde. Es geht auch um den Anfang aller Verheißungen. Und damit geht es auch um den Anfang aller Erlösung. Alles ist drin im Buch der Anfänge. Bereshit heißt das auf Hebräisch. Das Buch Bereshit nach dem ersten Wort oder Deutsch nach den ersten zwei Wörtern im Text. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser Satz ist übrigens die grundlegendste Wahrheit, die es überhaupt gibt. Es ist die wichtigste Wahrheit, die es überhaupt gibt. Im Anfang ist Gott. In der Schöpfung und in der Erlösung. Und alles richtige Glauben und Urteilen geht von dieser Wahrheit aus. Und wenn wir irgendwo in irgendeiner Sache von dieser Wahrheit abweichen, glauben und denken wir falsch. Das ist auch für die Erlösung sehr wichtig. Die Erlösung beginnt mit Gott, nicht mit uns. Im Anfang ist immer Gott. Und so ist dieser Satz gleichzeitig Programm für alles Handeln Gottes, durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Schöpfung und Heilsgeschichte, im Anfang Gott. 1. Mose, das Buch der Anfänge, das ist also mit diesem einleitenden Wort direkt charakterisiert. Das 2. Mosebuch nennen die Hebräer Namen. Wiederum nach dem ersten Satz im Buch, dies sind die Namen. Nun, was hat das mit dem Thema des Buches zu tun? Das 2. Mosebuch hat als Thema die Errettung Israels aus Ägypten. Und jetzt beginnt dieses Buch damit, dass es uns die Namen derer, die errettet werden sollen, zuerst nennt. Dies sind die Namen der Söhne Jakobs, die nach Ägypten kamen. Nachher werden die Namen genannt und nachher werden sie gezählt. Und damit wird wiederum die wichtigste Wahrheit, was Erlösung betrifft, ausgesprochen. Die Erlösung beginnt damit, dass Gott nach seiner Vorkenntnis die errettet, die er erwählt. Also Erwählung und Vorkenntnis steht am Anfang der Errettung. Die Namen kommen immer wieder vor im 2. Mosebuch, also dieser Ausdruck tritt an verschiedenen Stellen wieder auf, kommt wieder vor, die Namen der Söhne Israels. Wir finden sie wieder, die Namen der Söhne Israels auf der Brust des Hohen Priesters im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes. Und das macht uns bewusst, dass die dann errettet wurden, aus Ägypten herausgerettet wurden, dass sie nach Gottes Ratschluss, gemäß Gottes Verheißungen, nach Gottes Vorsatz errettet wurden und dass sie auch der Bestimmung zugeführt wurden, die Gott für sie verordnet hatte, nämlich in Gottes Gegenwart geführt zu werden. So finden wir die 12 Namen in der Gegenwart Gottes auf der Brust des Hohen Priesters. Nun, Erlösung, Errettung hängt zusammen mit dem Namen der Erretteten. Gott erlöst ja nicht Kollektive, sondern er erlöst Personen und er beruft mit Namen. Das Buch Jesaja, das in den Propheten das wirkliche Gegenstück zu 2. Mose ist, zeigt das auch. Und dort findet sich dieser Vers, den wir alle gut kennen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Also das ist das große Thema von 2. Mose, Errettung. Ich will auf noch etwas hinweisen. Das 2. Mosebuch, es beginnt mit dem Wörtlein und. Und dies sind die Namen der Söhne Israels. Dieses Und zeigt, dass das 2. Mosebuch die Fortsetzung ist vom 1. Mosebuch. Und so führt das 2. Mosebuch das fort, was im 1. Mosebuch begonnen hatte. Einerseits sehen wir, dass die Verheißungen, die Gott dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob gegeben hatte, im 2. Mosebuch erfüllt werden. Und, also dieses Und greift zurück auf die Verheißungen, die den Vätern gemacht worden waren. Dieses Und verknüpft auch die Geschichte mit dem Vorhergegangenen. 1. Mose hört ja damit auf, dass Josef und seine Brüder und sein Vater, das ganze Geschlecht Jakobs, in Ägypten sind. Dann das 3. Mosebuch, das Buch, das wir in diesen Tagen behandeln wollen, heißt auf Hebräisch Vayikra. Vayikra, und das bedeutet eben, und er rief. Und so beginnt das 2. Mosebuch, und es rief der Herr den Mose. Das 3. Mosebuch ist das Buch der Berufung. Der Berufung. In diesem Buch wird die Berufung des Volkes Gottes behandelt. Wozu ist es berufen? Nun, ich sage jetzt nichts mehr dazu, weil wir uns das nachher etwas näher ansehen wollen. Dann das 4. Mosebuch. Das beginnt mit dem Satz, und Gott redete zu Mose in der Wüste. In der Wüste, und so nennen die Juden das 4. Mosebuch Bemidbar, in der Wüste. Es ist das Buch der Wüstenwanderung. Im 4. Mosebuch finden sich all diese Ereignisse aus der Wanderung Israels durch die Wüste, die uns bekannt ist, also die Geschichte vom vielfältigen Murren gegen Gott und von den Wachteln und von der ehernen Schlange und von Balak, der den Bileam einstellte, um Israel zu verfluchen. Vom Aufstand der Rotte Koras gegen Gott, vom Stab Aarons, der blühte. Also es ist das Buch der Wüstenwanderung. Das Thema dieses Buches ist tatsächlich der Weg, den das Erlöste und von Gott berufene Volk zu gehen hat an sein Ziel. Das Volk ist errettet, es ist erlöst, aber es ist noch nicht am Ziel. Und so sind ja wir auch errettet. Wir haben Erlösung erfahren, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen noch einen Weg gehen durch die Welt, durch die Zeit, bis ans Ziel. Das ist das Thema des 4. Mosebuches und kommt darum genau an dieser Stelle. Und dann das 5. Mosebuch, Worte, entsprechend dem ersten Satz des Buches, dies sind die Worte. Und jetzt beachten wir, wie genau Mose sich ausdrückt. Und dann sehen wir gleich, das 5. Mosebuch ist nicht die Wiederholung des Gesetzes. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat. Der Redende in 2. Mose und in 3. Mose ist fast immer der Herr. Dort gibt der Herr seine Gebote. Und der Herr sprach zu Mose, heißt es immer wieder. Aber hier ist es Mose, der redet, nicht der Herr. Und so handelt es sich nicht um die Wiederholung des Gesetzes, auch das nicht, sondern wie im Vers 5 steht, 5. Mose 1, Vers 5, diesseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen. Es ist die Auslegung des Gesetzes durch Mose. Nicht Wiederholung. So wie man früher sagt, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf, in der Judenschule. Wie war es in der Judenschule? Warum sagt man, hier gehe es zu wie in einer Judenschule? Ja, weil die Judenkinder, sie lernten auswendig durch gemeinsames Rezitieren und da war es immer laut. Und darum sagt man, hier geht es zu wie in einer Judenschule. Nein, nicht einfach auswendig lernen, wiederholen des Gesetzes. Nein, das Gesetz wird ausgelegt. Das heißt, auf das Gewissen des Volkes Gottes angewendet. Und das große Thema des 5. Mosebuches ist die Gewissheit aller Worte Gottes. Darum beginnt es so. Dies sind die Worte. Und Mose zeigt dem Volk, wie Gottes Worte mit Gewissheit in Erfüllung gehen. Und er zeigt es, indem er zuerst einen Rückblick macht und dem Volk zeigt, was es für Folgen hat, als sie Gottes Wort nicht vertrauten. Das führte zu Ungemach, Niederlage, Tod. Und nachher erinnerte sie daran, auch in einem Rückblick, wie es ihnen erging, als sie dem Wort Gottes vertrauten. Das führte zu Sieg und zu Segen. Und dann beginnt er mit diesem Wissen, das Volk zu ermahnen, auf alle Worte Gottes zu hören und sie zu bewahren und sie im täglichen Leben umzusetzen, über dieses Wort nachzudenken, über dieses Wort zu reden, es den Kindern einzuschärfen. Und dann schließt er sein Buch damit ab, indem er zeigt, alle Worte Gottes werden in Erfüllung gehen, sei es zum Segen, sei es zum Fluch. Also das ist das große Thema von 5. Mose. Und so bildet 5. Mose einen passenden Abschluss von den Mosebüchern. Es zeigt uns, dass alle Worte Gottes in Erfüllung gehen. Und führt uns so in Gedanken, tatsächlich dann auch im Segen, den Mose ausspricht über die 12 Stämme, an die Erfüllung, an das Ziel, an das Ende aller Wege Gottes. Gut, das war jetzt sehr kurz und knapp. Wenn jemand das gerne schriftlich hätte, ich habe das, ich glaube, auf 5 Seiten, Schriftgröße 10, zusammengefasst, also eher klein. Also, ja, dass wir das dann für die, die das gerne hätten, vielleicht kopieren können. Schauen wir uns noch diese Übersicht hier an. Die machen uns bewusst, dass die 5 Mosebücher tatsächlich so aufgebaut sind, dass sie ein harmonisches Ganzes bilden. Im 1. Mosebuch haben wir Anfang, im 5. Mosebuch Vollendung. Diese beiden stehen einander damit logisch gegenüber. Im 1. Mosebuch Verheißung von Land und Nachkommenschaft. Im 5. Mosebuch wird von Erfüllung der Verheißung von Land und Nachkommenschaft gesprochen. Dann das 2. Mosebuch steht dem 4. gegenüber. Im 2. Mosebuch Errettung aus Ägypten. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, Errettung aus der Welt. Das ist ein Vorrecht. Im 4. Mosebuch geht es darum, dass wir uns in der Welt bewähren. Hier geht es um Verantwortung. Kampf und Auftrag. Das sind Wahrheiten, die einander nicht ausschließen, sondern die beide die Errettung charakterisieren. Sie ergänzen einander. Und dann das mittlere Buch, Gemeinschaft, Berufung. Im mittleren Buch, im 3. Mosebuch, da werden wir auf die Höhe der Berufung geführt. Da werden wir ins Herz der Errettung geführt. Gemeinschaft mit Gott im Heiligtum. Und darum steht dieses Buch auch passenderweise in der Mitte. Ist jemand noch am Schreiben? Ja, diese Tabelle habe ich nur, oder diese Übersicht nur in dieser Form. Und sie stammt tatsächlich aus einer Zeit, da man noch eben von Hand solche schönen Folien machte. Das macht ja heute niemand mehr. Ja, also wenden wir uns jetzt dem 3. Mosebuch zu. Ich will einige Sätze sagen zum Thema des 3. Mosebuches, dann einige Gedanken zur Typologie des 3. Mosebuches, also etwas Allgemeines nur, wir werden uns ja nachher eingehend mit Typen, Schattenbildern befassen, darum nur etwas Allgemeines dazu. Und dann wollen wir uns den Inhalt des Buches durch eine Einteilung vergegenwärtigen. Das Thema des dritten Mosebuches, die Berufung des Volkes Gottes, ja. Jetzt die Frage, wozu ist es berufen? Und ich drücke mich jetzt so aus, wie sich das dritte Mosebuch ausdrückt. Wir sind ja dann immer auf der sicheren Seite, wenn wir einfach das übernehmen, was die Bibel selbst sagt. Im dritten Mosebuch, dort sagt Gott selbst, dass er Israel aus Ägypten herausgeführt habe, Thema des zweiten Mosebuches, damit das Volk heilig sei. Also ist Heiligkeit die Berufung des Volkes Gottes. Wir können als Schlüsselvers zu diesem ganzen Buch 3. Mose 11, Vers 45 nehmen. 3. Mose 11, Vers 45. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Also auf Errettung folgt Berufung oder die Ausführungen Gottes zur Berufung, wozu das Volk berufen sei. Es ist berufen zur Heiligkeit. Berufung zur Heiligkeit. Das dritte Mosebuch ist das Buch der Heiligkeit. Was bedeutet Heiligkeit? Und das zeigt uns dieses Buch in überaus klarer Weise. Nun, wenn es stimmt, dass das das Thema ist, dann erwarten wir auch gar nichts anderes, als dass dieses Buch dann uns auch zeigt, was denn Heiligkeit bedeutet. Heiligkeit hat zwei Seiten. Die erste Seite wird uns in den ersten 10 Kapiteln von 3. Mose erklärt. Und zwar zeigt sich das schon am einleitenden Vers des Buches. 3. Mose 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft. Und sprach. Ja, der Herr ruft Mose. Von wo ruft der Herr? Aus dem Zelt der Zusammenkunft. Der Herr hat Mose ja verschiedentlich gerufen. Woher ruft Gott den Mose im zweiten Mosebuch? Aus dem Dornbusch. Und dann? Vom Berg. Also aus dem Dornbusch und vom Berg Sinai. Hier ruft Gott dem Mose aus seiner Wohnung. Und das bedeutet, dass Gott jetzt dem Mose zeigt, dem Mose offenbart, wie der Mensch in Gottes Gegenwart gerufen wird und wie er in Gottes Gegenwart treten kann. Und davon handeln eben die 10 ersten Kapitel von 3. Mose. Wie kann der Mensch in Gottes Gegenwart treten? Und die Antwort ist die, durch das Opfer und durch den Priester. Beides braucht es. Durch das Opfer und durch den Priester. So wird also der Mensch in Gottes Gegenwart geführt. Folglich bedeutet Heiligkeit, das ist die erste Seite der Heiligkeit, Heilig sein heißt, dort sein, wo Gott ist. Das ist die erste Seite der Heiligkeit. Heilig sein heißt, dort sein, wo Gott ist. Davon spricht auch das Neue Testament sehr ausführlich, dass wir dazu berufen sind, da zu sein, wo der Herr ist. Einige Stellen dazu. Johannes 14, Vers 3. Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seiet. Und weil wir Heilige sind, sollen wir und werden wir da sein, wo Gott ist. Dann eine Stelle, die unseren jetzigen Stand betrifft, Epheser 2. Vers 13 zunächst. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Nämlich Gott. Nahe geworden, zu Gott gekommen. Dann Epheser 2, 18. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Heilig sein heißt, dort sein, wo Gott ist. Und wir sind dazu berufen, in Gottes Gegenwart zu treten, in Gottes Gegenwart zu sein. Und eines Tages für immer bei Gott zu sein. Das ist Heiligkeit, die eine Seite der Heiligkeit. Noch eine Stelle dazu, 1. Petrus 3, Vers 8, 18, nicht 8, 1. Petrus 3, Vers 18. Da steht: Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Das also ist die erste Seite der Heiligkeit, dort zu sein, wo Gott ist. Die zweite Seite der Heiligkeit, wie lautet die? Das könnt ihr sicher ergänzen. Ja? Mhm. Ja. Ist alles richtig. Versuchen wir, zwei Sätze zu bilden, die einander ähnlich sind. Kann man sich dann auch besser merken. Heiligkeit sein, heilig sein heißt, dort sein, wo Gott ist. Und heilig sein heißt, so sein, wie Gott ist. Beides. Und wir dürfen keines von beiden unterschlagen. Das ist die Gefahr des Protestantismus oder Evangelikalismus, dass man nur von der Seite spricht. Manchmal wird das sogar gesagt. Heiligkeit hat aber gar nichts damit zu tun, wie wir beschaffen sind, sondern nur mit Stellung, Position zu tun. Manchmal muss man das so deutlich sagen, aber wenn man nur das sagt, dann hat man nicht die ganze Wahrheit gesagt. Heiligkeit heißt einerseits, dort sein, wo Gott ist. Gott hat sie, hat uns beschlagnahmt und uns zu sich genommen. Aber heilig sein heißt auch so sein, wie Gott ist. Einige Stellen dazu. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Verse 15 und 16. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 15 und 16. Sondern wie der, der euch berufen hat. Hier haben wir die Berufung. Wie der ist, der euch berufen hat, wie er heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandeln, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Deutlich, heilig sein heißt auch so sein wie der, der uns berufen hat, sein wie Gott ist. Johannes bestätigt das. 1. Johannesbrief, Kapitel 3.
1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 2 und 3. Ich lese von Vers 1 an. 1. Johannes 3, Verse 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir bekommen Konkurrenz. Also dann Vers 3. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Also wiederum, rein sein, wie er rein ist. Das heißt Heiligkeit. Und hier macht es Johannes besonders deutlich, das ist ein Prozess. Reinigt sich. Ein fortlaufender Prozess. Das also sind die beiden Seiten der Heiligkeit, zu der Gott uns berufen hat. Und von diesen beiden Seiten der Heiligkeit handelt das dritte Mosebuch. Nun, wir werden uns in diesen Tagen fast ausschließlich mit der ersten Seite der Heiligkeit behandeln. Das liegt daran, dass wir uns die Opfer zum Thema genommen haben. Und die Opfer, die lehren uns, wie wir zu Gott gebracht werden können. Also diese Seite der Heiligkeit. Aber wir wollen uns doch bewusst machen, dass das dritte Mosebuch auch von der anderen Seite der Heiligkeit spricht. Also jetzt, der zweite Teil des dritten Mosebuches behandelt deshalb nicht den Weg zu Gott durch das Opfer und durch den Priester, sondern den Wandel mit Gott. Das sind die Kapitel 11 bis 19. Nicht 11 bis 19, 11 bis 27. Bis zum Ende des Buches. Also zuerst der Weg zu Gott, nachher der Wandel mit Gott. Konnte man soweit folgen? Gibt es eine Frage jetzt dazu? Jetzt zur Typologie des Buches. Ein Typus. Das ist das, was wir Deutsch meistens ein Schattenbild nennen oder ein Bild. Ein alttestamentliches Schattenbild ist ein Typus und als solcher ein Hinweis oder eine Vorwegnahme des Werkes Christi oder der Person Christi. Und alles, was im dritten Mosebuch steht über Heiligkeit, das sind alles Schattenbilder. Es handelt sich um Typen auf Christus und auf sein Erlösungswerk. Christus, der uns durch sein Opfer geheiligt hat. Wir sind zu Gott gebracht worden. Und durch den wir uns heiligen können im täglichen Wandel. Alles, was wir in diesem Buch lesen von Opfern oder vom Priester, von ihrem Dienst, ihre Kleider, die Waschungen, das alles sind Schatten der zukünftigen Güter. Hebräer 10, Vers 1. Dort kommt dieser Ausdruck vor. Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Ja, die Opfer, die im Alten Testament vorgeschrieben wurden und dargebracht wurden, sie konnten niemals vollkommen machen. Sie hatten keine Kraft. Eben ein Schatten hat keine Kraft. Ein Schatten hat gar keine Substanz. Da, das ist ein Schatten. Aber dieser Schatten da, der kann niemanden greifen oder schlagen. Ist nur ein Schatten. Aber den Schatten gibt es nur, weil es den Körper gibt. Sonst gäbe es keinen Schatten. Und so sind diese Schattenbilder, die sind wirklich der Schatten des Körpers Christi. Und diese Schattenbilder entsprechen ganz genau Christus und seinem Werk. Nur haben sie keine Substanz. Aber diese Schattenbilder, sie sprechen von Christus, und wir, die wir Christus und sein Heil kennen und das Neue Testament kennen, wir können jetzt das dritte Mosebuch lesen und dann erkennen wir überall die Umrisse und sehen, das ist Christus. Das ist auch Christus. Das ist sein Leiden. Das sind seine inneren Empfindungen. Das ist sein Herz und sein Wille. Das ist sein Tod. Das ist seine Erhöhung. Wir erkennen dann diese Schattenbilder sogleich. Und so predigt das dritte Mosebuch das Evangelium. Es predigt das Evangelium der Gnade Gottes. Man kann mit dem Alten Testament hervorragend das Evangelium predigen. Verschiedene Evangelisten haben das gemacht. Ich kenne ein paar, die das machen, die ein Modell der Stiftshütte haben und mit der Stiftshütte sie aufstellen, erklären und so das Evangelium predigen und Menschen kommen zum Glauben. Es ist so anschaulich. Und jetzt habe ich ein Zitat zur Typologie besonders des dritten Mosebuches. Und dieses Zitat will ich euch gerne vorlesen, weil es uns zeigt, dass diese Art, die Bibel zu verstehen und zu lesen, dass das den Christen seit Jahrhunderten selbstverständlich war. Es ist also nicht so, dass das etwas ist, das die Brüderbewegung erst erfunden hat. Denn wäre es so, dann müssten wir ja Bedenken an uns fragen, ja, ist das eine Neuigkeit, haben die etwas Neues erfunden? Und wenn etwas Neues erfunden wird, das 1800 Jahre lang sonst niemand geglaubt hat, ja, dann sind wir zurückhaltend, halt. Also ist es etwas, das aus viel älterer Zeit stammt. Ich lese das Zitat einmal vor, vielleicht, dass jemand dann raten kann, wer das geschrieben hat. Nachdem wir Christus und seine Geheimnisse kennengelernt haben, können wir die Bilder, die Allegorien, die Gleichnisse und Beispiele nehmen und die Geheimnisse Gottes, die in Christus verborgen sind, den Lebenden erklären. Und zwar können wir das mit diesen, also mit diesen Bildern, viel lebendiger und verständlicher tun als mit allen Worten der Welt. Denn Gleichnisse haben mehr Kraft als bloße Worte und sie führen den Verstand des Menschen tiefer ein in das Herz und Mark und die geistliche Bedeutung der Dinge als alle nur erdenklichen Worte. Alle Zeremonien und Opfer stellen Christus und die Umstände und die Wirkung seines Todes in so klarer Weise dar, als sähen wir sein Leiden auf einem Schafott oder auf einer Bühne offen vor den Augen des Volkes. Denken wir an den Sündenbock, die eherne Schlange, den draußen vor dem Lager verbrannten jungen Stier, das Passalam und so weiter, dann bin ich völlig davon überzeugt, dass Gott dem Mose die Geheimnisse Christi und die Art seines Todes zuvor zeigte und dass er ihm befahl, sie anzuordnen, zur Befestigung unseres Glaubens, die wir nun im Licht des hellen Tages stehen. Und ich glaube auch, dass die Propheten, die auf Mose folgten und seine Weissagungen über das Kommen Christi bestätigten, durch diese Dinge bewegt wurden, die Geheimnisse Christi noch tiefer zu ergründen. Ja, wer meint ihr, dass das geschrieben hat? Er lebte von 1496 bis 1536. Calvin? Nein, Calvin war später. Calvin ist erst nach 1500 geboren. war ja jünger als Luther, Calvin. Bitte? Ja, von der Zeit her könnte es stimmen, Melanchthon wurde älter. Der Mann hier wurde nur 40 Jahre alt. Nein, Jan Hus war früher. Konzil zu Konstanz war, wann war das? 1412. 1415, danke. Wo er verbrannt wurde. Nein, das war der Bibelübersetzer Tyndale. William Tyndale. Und zwar steht das im Prolog zu seiner Übersetzung des dritten Mosebuches. Und das ist doch erstaunlich, wie klar er das gesehen hat und das ausgedrückt hat. Ja, also wir werden ermutigt, durch die Väter im Glauben tatsächlich dabei zu bleiben, diese alttestamentlichen Schattenbilder als solche zu sehen und sie auf Christus zu deuten. Und wir sollten uns das nicht madig machen lassen durch Leute, die heutzutage die Nase darüber rümpfen. Ja, zum Inhalt, zur Einteilung des Buches, das habe ich schon gesagt, aber ich will noch etwas Bemerkenswertes sagen zur Eigenart von 3. Mose. Und zwar ist das auch ein Zitat von einem schottischen Bibelausleger, Andrew Bonar. Lebt im 18. Jahrhundert. Und er schreibt in den einleitenden Sätzen zu einer Auslegung, die er zum 3. Mosebuch geschrieben hat, folgendes: Es gibt kein zweites Buch innerhalb des gesamten Kanons von Schriften, die der Heilige Geist uns gegeben hat, das so viele direkte Aussprüche Gottes enthält wie 3. Mose. Gott ist der direkte Sprecher auf nahezu jeder Seite. Seine gnädigen Worte sind in der Form festgehalten, in der er sie aussprach. Wenn wir das bedenken, dann können wir nicht anders, als uns mit einmaligem Eifer dem Studium dieses Buches zu widmen. Und wenn wir bedenken, was das große Thema ist, das Thema ist Christus. Es ist Gott, der von Christus redet. Und zwar Satz für Satz. Und das ist ja wirklich etwas Großartiges. Er redet von seinem Sohn. Von seiner Menschheit, von seinem Leiden, von den Umständen seines Leidens, von seinem Tod, von den Umständen seines Todes, von den Wirkungen seines Todes. Gott selbst redet darüber. Dann noch etwas zum Zeitraum, den die Offenbarung dieses Buches in Anspruch nahm. Wenn wir 2. Mose 40, Vers 17 aufschlagen, haben wir ein Datum. Zweiter Mose, Kapitel 40, Vers 17. Und es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahr, am ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet. Also am ersten können wir sagen. Ersten des Jahres 2 nach dem Auszug. Wurde die Wohnung aufgerichtet. Und wie Mose die Wohnung aufrichtet, das wird dann beschrieben bis an das Ende von Kapitel 40. Und dann 3. Mose 1,1, und der Herr rief Mose. Und wir haben Anlass anzunehmen, dass der Herr den Mose am gleichen Tag rief. Also am 1.1. des Jahres 2. Dann haben wir wieder eine Datierung in 4. Mose 1,1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelt der Zusammenkunft, am 1. des 2. Monats, im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also am 1.2. des Jahres 2. Also wie lange dauerte die Offenbarung des 3. Mosebuches? 30 genau, 30 Tage. Ein Monat, 30 Tage, ja. 30 Tage lang dauern die im dritten Mosebuch gegebenen Offenbarungen und es sind auch einige Geschehnisse, die beschrieben werden. 3. Mose 10, Nadab und Abihu und ihre Sünde. 30 Tage lang. Nun, das ist doch bemerkenswert, denn im zweiten Mosebuch können wir feststellen, dass die Gabe des Gesetzes am Sinai, also das, was Gott vorher geoffenbart hatte, höchstens 3 Tage dauerte. Und dann 30 Tage lang, so ausführlich, über diesen Gegenstand von 3. Mose. Das zeigt uns auch, wie wichtig diese Dinge sein müssen. Und so ist es einerseits nicht erstaunlich, aber wenn wir das bedenken, eigentlich ganz erstaunlich, dass das 3. Mosebuch so wenig gelesen wird. Ja, meistens liest man so darüber, Pflichtübung, sind wir halt an 3. Mose, lesen uns einfach durch 3. Mose durch, beißen uns durch, durch den Kuchenberg, um endlich nach ins Schlaraffenland zu kommen. Ja. Ja, schwer und doch nicht schwer. Nein, es ist nicht schwer, sondern wir müssen es eher so sagen, wir dürfen nicht ungeduldig sein. Wir dürfen beim Bibellesen nicht ungeduldig sein. Wir müssen einfach geduldig sein, lesen, auch uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was wir noch nicht verstehen, dann halt weiterlesen, aber nicht ungeduldig. Und wenn wir das Neue Testament kennen, dann werden wir bald sehen, dass das 3. Mosebuch, ja, es ist ein offenes Buch. Gut, so viel zu dieser Einleitung. Dann schließe ich an dieser Stelle. Ja,